heute gerne über Nächstenliebe sprechen. Ich habe ja meine Predigtreihe angefangen von vor, ich weiß nicht wie vielen Monaten. Dann die erste Predigt ging um Freiheit als Grundlage für die Gemeinde. Die zweite Predigt ging dann um die Liebe zu Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit allem, was du bist und hast, mit deinem ganzen Verstand. Und heute soll es um diesen zweiten Teil des Verses gehen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ja im Grunde das, was unser Christsein ausmacht. Also egal, wen man fragt heutzutage, die meisten wissen ja zum Beispiel mit Ostern wenig anzufangen, Pfingsten gar nicht mehr. Also Pfingsten, was war Pfingsten? Christi Himmelfahrt ist Vatertag und so weiter. Aber wenn man fragt, was macht das Christentum aus, dann weiß eigentlich jeder, ja, Liebe. Liebe hat irgendwie was damit zu tun und man soll lieben. Das weiß eigentlich jeder. Und wir wollen uns heute mal mit dieser Frage beschäftigen, was ist denn Nächstenliebe? Was bedeutet das überhaupt? Und ich habe mich dafür entschieden, mich an 1. Korinther 13 zu halten dabei. Da erzählt Paulus ja ganz viel über die Liebe. Wie ist die Liebe? Was ist Liebe? Und ich möchte das zu Beginn einmal vorlesen. Steht in 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist die Beschreibung schlechthin für die Liebe, die es in der Bibel gibt. Und das Erste, was mir da aufgefallen ist, dass es eigentlich keine To-Do-Liste ist. Ne? Also so nach dem Motto, wenn du deinen Nächsten liebst, dann solltest du dreimal in der Woche jemanden besuchen gehen aus der Gemeinde, dann solltest du vielleicht so und so viel Geld spenden, dann solltest du dies oder jenes tun. Das steht da alles gar nicht, sondern das, was da steht, das beschäftigt sich irgendwie mit unserem Herzen. Paulus beschäftigt sich nicht mit Dingen, die wir tun sollen, sondern er beschäftigt sich mit unserem Herzen. Und das ist das, was ich gerne mit euch heute ein bisschen näher betrachten will. Das Erste ist, was ich herausgesucht habe, kann man wahrscheinlich gar nicht lesen da hinten, aber okay, ich lese es ja vor. Sage ich meinen Schülern auch immer, wenn sie meine Tafelbilder nicht lesen können. Also da steht, die Liebe bläht sich nicht auf, die Liebe prahlt nicht. Ein liebendes Herz ist ein Herz, das sich selber nicht in den Mittelpunkt stellt, sondern den Nächsten. Ein liebendes Herz hat nicht so großes Interesse daran, selber gut dazustehen, sondern hat Interesse daran, dass das Gegenüber gut dasteht. Und wisst ihr, was das Tolle ist mit so einem Herzen, das sich nicht aufbläht und das nicht prahlen muss, also das nicht rumlaufen muss und immer sagen muss, habe ich das nicht toll gemacht, so durch die Blume natürlich, sagen wir ja nicht ehrlich, ne, wenn wir das hören wollen. Fishing for Compliments nennt man das auch manchmal. Aber das Tolle ist, habe ich gemerkt, wenn die Liebe das, der Antrieb des Herzens ist, dann wird man befreit von der Suche nach Anerkennung. Und das ist ja etwas, was wir alle eigentlich brauchen und wonach wir uns sehnen. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Wir wollen, dass Menschen das, was wir tun, auch gut finden. Aber das Problem damit ist ja, also wenn mein Herz so darauf gerichtet ist und das unbedingt immer hören will, was passiert dann? Dann bin ich ganz schnell enttäuscht, wenn das nicht kommt. Nicht wahr? Also wenn ich dann hier vorne stehe und jetzt predige und hinterher sagt mir keiner, das war aber gut heute, dann gehe ich nach Hause und die ganze Woche geht es mir schlecht. Und Paulus sagt, das ist kein liebendes Herz. Das liebende Herz ist unabhängig davon, ob ich jetzt Anerkennung bekomme oder nicht. Und Jesus sagt das an einer Stelle ganz krass sogar, das möchte ich euch auch vorlesen, Lukas 17 steht das. In Lukas 17, Vers 10, fängt ein bisschen vorher an. Da sagt er, wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm, setz dich zu mir an den Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir mein Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen habe und getrunken habe. Und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht, sagt Jesus. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Und das ist jetzt ein sehr unbeliebter Vers. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich muss sagen, dieser Vers geht total gegen mein Ego. Also richtig. Also erstmal anerkennen, das ist etwas, was ich tun muss. Punkt, fertig. Gott sagt mir das, ich mache das jetzt. Und ich erwarte keine Anerkennung. Ich erwarte nicht, dass jemand kommt und mir auf die Schultern klopft. Ich meine, das ist total gut und das sollen wir auch machen. Also wir sollen ermutigen. Aber das ist jetzt die Kehrseite, darüber spreche ich heute nicht. Also das ist sehr gut, wenn ihr das macht. Ne? Nicht, dass ihr jetzt rausgeht und denkt, ich werde nie jemanden loben mehr und werde nie sagen, dass etwas gut gemacht ist. Aber hier geht es um unser Herz, das seinen Dienst tut, weil es liebt. Weil es liebt und nicht, weil es gut dastehen möchte, nicht, weil es Anerkennung möchte, sondern weil es liebt. Weil es sagt, ich sehe mein Gegenüber und ich liebe mein Gegenüber und ich tue das aus Liebe. Und wenn keiner mir sagt, dass es gut war, dann ist das okay für mich. Das ist okay. Der zweite Punkt, da sagt Paulus etwas ganz, ganz Interessantes, finde ich. Also das konnte ich erst überhaupt gar nicht einordnen. Da sagt er, die Liebe benimmt sich nicht unanständig. So, jetzt brauche ich, glaube ich, so, habe ich da. Die benimmt sich nicht unanständig. Da habe ich erst gedacht, was hat das eigentlich mit Liebe zu tun? Dass man sich nicht unanständig benimmt. Und was ist vor allen Dingen eigentlich, sich unanständig zu benehmen? Das Problem dabei ist ja, wenn man zum Beispiel meine Mama fragt, was unanständig ist, und mich fragt, dann wird man sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Also ganz unterschiedliche. Und das ist auch immer die Diskussion, die ständige, die wir haben, so untereinander. Ne? Warum führt Paulus das hier auf? Also wenn es um Liebe geht, um ein liebendes Herz, das soll sich nicht unanständig benehmen. Es gibt ja auch noch andere Bibelverse, die das ein bisschen konkretisieren. Zum Beispiel in Epheser sagt er, sauft euch nicht voll Wein, dann werdet ihr nämlich ein unanständiges Leben führen. Oder das resultiert daraus. Er hat gesagt, sollt ihr nicht machen. Oder, das fügt er dann da dran, ihr sollt zueinander reden mit Psalmen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern. Also anders ausgedrückt, achtet darauf, was ihr sagt. Also übernehmt nicht die Sprache dieser Welt. Das ist ja auch so etwas, was durchaus schwierig sein kann. Also ich muss sagen, manchmal bin ich echt versucht, die Sprache meiner Schüler zu übernehmen, weil man einfach so viel damit zu tun hat. Aber ehrlich, gerade so in der 8., 9. Klasse, die Sprache, die ist so obszön, wirklich obszön, und vor allen Dingen auch darauf aus, verletzend zu sein. Wir haben gerade das Thema Jugendsprache gehabt im Unterricht und dann sollten die aufschreiben zu jedem Buchstaben, A, B, C, D, E, F, G und so, sollten die zu jedem Buchstaben einen jugendsprachlichen Begriff aufschreiben. Und es war, glaube ich, kein einziger positiver Begriff dabei. Es waren nur Negativbegriffe. Das ist doch komisch. Und klar, Jugendliche müssen sich absetzen und meist vergeht das ja auch, wenn sie dann ein bisschen älter geworden sind und klüger geworden sind. Aber Paulus sagt, wir sollen uns anständig benehmen. Also wir sollen ein Wohlgeruch sein. Das ist auch eine, sagt er auch an einer Stelle. Wir sollen, wenn wir Menschen begegnen, dann sollen sie aufatmen können. Dann sollen sie denken, wow, ja, das tut mir gut. Das tut mir gut, wenn der mit mir redet. Kennt ihr das, wenn man mit manchen Menschen zusammen ist und dann geht man weg und denkt, wow, das war jetzt echt schön. Das hat mir richtig gut getan. Und dann gibt es eben auch das Gegenteil, dieses sich unanständig benehmen. Nelly hat gerade eine Anekdote erzählt, muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz vielleicht als Beispiel nennen. Und zwar hatte sie vor kurzem eine Gruppe Mädchen bei sich im Café. Und es waren wirklich tolle Mädchen, also Christen, und sie kennt die, das sind wirklich ganz tolle Mädels. Aber an diesem Abend waren sie mit männlicher Begleitung da. Und sie hat, die Nelly, die hat gesagt, das ging gar nicht. Die haben das Café fast auf den Kopf gestellt, die haben geschrien, die haben da die Leute rumkommandiert. Und ich meine, wir wissen, alles liegt an den Hormonen wahrscheinlich und man ist dann auch so ein bisschen gnädig. Aber Nelly fand das gar nicht so lustig irgendwann und hat gesagt, also das geht gar nicht. Also sie wäre fast dahin gegangen und hat gesagt, so, jetzt beruhigt euch mal. Unanständiges Benehmen. Und da ist mir eigentlich, als ich darüber nachgedacht habe, aufgegangen, warum Paulus das unter Liebe sieht. Ich glaube deshalb, weil oft dieses unanständige Benehmen eigentlich ein Ziel hat, nämlich im Mittelpunkt zu stehen. Das ist fast immer die Motivation, glaube ich, dass man benimmt sich irgendwie so, dass man heraussticht und man steht im Mittelpunkt, alle gucken einen an, alle haben die Blicke auf mich gerichtet. Wenn ich versucht bin, mich der Sprache meiner Schüler anzupassen, dann mache ich das meist, damit ich möchte ja irgendwie auch, dass sie mich cool finden und mich nett finden und nicht denken, ich wäre vom letzten Jahrhundert und ja, das ist irgendwie so dieser Wunsch, ich möchte dazugehören, ich möchte irgendwie, dass die Leute mich auch cool finden und ich möchte, dass sie vielleicht sagen, oh, hast du gehört, was der für einen Witz erzählt hat, das war so witzig. Und ich glaube, auch das ist wieder diese Herzenseinstellung, die sich selber in den Mittelpunkt rückt und nicht den Nächsten. Und deshalb hat Paulus das unter dieser Liebe. Und Nächstenliebe heißt, ich stelle den anderen in den Mittelpunkt und nicht mich. Ich nehme mich zurück, damit der andere im Mittelpunkt stehen kann. So. Das dritte ist, der dritte Punkt, Liebe sucht nicht das Ihre. Es gibt dieses berühmte Gebet, das habe ich von einer Missionarin gehört auf dem Awakening in Nürnberg. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne du uns vier. Das fand ich wirklich beeindruckend. Aber ich glaube, das spiegelt so ganz schön das wieder, was Paulus hier auch sagt. Liebe, ein liebendes Herz sucht nicht den eigenen Vorteil. Ein liebendes Herz kann zurückstecken und sagen, es muss mir nicht gut gehen. Ich kann mich an viele Gespräche erinnern, in denen ich so, also mich unterhalten habe mit jemandem und dann hieß es so, naja, als Christ muss man sich ja aber vielleicht auch nicht, man muss ja nicht der Depp vom Dorf sein, ne? Also man muss sich ja auch irgendwie nicht übervorteilen lassen. Ist ja auch so, also wenn mir jetzt jemand was Böses will, ich bin Christ, ich muss ja jetzt nicht immer nachgeben oder so, ne? Dazu möchte ich euch mal Matthäus vorlesen. Und ich habe das bejaht, ich fand das total gut, die Theorie, irgendwie. Aber jetzt lese ich euch mal vor, was Jesus dazu sagt. Matthäus 5, 39. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so hau ihm auf die linke, so biete ihm auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Und dann weiter, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Also irgendwie hört sich das für mich doch ganz schön stark danach an, dass man sich manchmal auch übervorteilen lässt. Wenn jemand dein Hemd möchte, dann gib ihm den Mantel dazu. Und als ob es so sein soll, letzte Woche hatte ich so einen richtigen Zusammenstoß mit einer Kollegin bei mir auf der Arbeit. Und die mag mich nicht, die mag mich einfach nicht. Und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Und als wir diesen Zusammenstoß hatten, da habe ich mir dann auf die Lippen gebissen und bin dann gegangen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Gedanken in meinem Kopf waren. Also mit Liebe hatte das null zu tun, gar nichts. Also ich habe mir schon überlegt, wie ich sie meide. Also ich werde, wenn sie kommt, werde ich dann irgendwo anders hingehen. Also es ging darum, dass ich mit ihr über einen Schüler reden muss. Und dann sagte sie ganz platt, ich soll doch einfach zu ihr kommen und das nicht auf dem Gang machen. Erster Gedanke war, du kannst mich mal, ich komme nicht. Klär ich anders. Also unser Herz, also auch das widerstrebt uns so, oder? Also vor allen Dingen, wenn es ungerecht ist. Also wenn jemand natürlich gerechtfertigt mir irgendwie an Karren fährt, ist das ja schon schlimm. Also dann tut mir das weh. Aber wenn mir jemand völlig ungerechtfertigt an den Karren fährt und mich fertig macht, einfach weil er das möchte, nicht weil ich was geliefert habe, und dann zu sagen, okay, ich gehe die zweite Meile mit und ich gebe dir auch noch meinen Mantel, nimm ihn, also im übertragenen Sinne, ne? Ich gebe nach, obwohl ich vielleicht recht habe. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern sie sucht das Wohl des Gegenüber. Und vor allen Dingen nicht nur des Bruders, das sagt Jesus danach noch, sagt, was seid ihr, wenn ihr die Brüder liebt oder die Schwestern? Also was sind wir, wenn wir uns hier untereinander lieben im Kuschelclub der Gemeinde CGH. Entschuldigung. Er sagt, das tun alle. Alle, die sich gut verstehen, lieben sich in der Regel. Ihr sollt die lieben, die euch nicht lieben. Die lieben, die euch hassen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das hängt, glaube ich, sehr stark mit diesem Punkt zusammen. Lässt sich nicht erbittern. Und Paulus sagt dann, geht noch weiter. Er sagt dann, die Liebe erträgt alles, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe erduldet alles. Wenn ich das geschrieben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich geschrieben, erträgt so manches, glaubt auch hin und wieder, hofft in der Regel, aber er sagt alles, uneingeschränkt, uneingeschränkt. Er macht da keine Einschränkungen. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles. Und ehrlich, ich glaube, das größte Problem in Gemeinde ist das hier. Also ohne das nicht. Ich glaube, wenn alle verbitterten Menschen wieder zurück in die Gemeinde kommen würden, dann würden nicht nur wir, sondern ich glaube, die Gemeinde insgesamt würde sich sehr, sehr stark wieder, die Zahlen würden einfach hochgehen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von einer Freundin von mir. Wir sind zusammen aufgewachsen, sie hieß Renate und wir waren beste Freundin. Und Renates Papa war Christ, super in der Gemeinde, alles gut, alles lief super. Aber er hatte einen Nachbarn, der auch in die Gemeinde ging. Und dieser Nachbar, der war echt unangenehm, also wirklich unangenehm. Wir kannten den auch. Aber ich meine, ja gut, ist halt so, irgendwie, es gibt ja immer unangenehme Menschen, ne? Aber er konnte das irgendwann nicht mehr ertragen. Er konnte diesen Menschen nicht ertragen. Und das Fazit war, er ist nicht mehr in die Gemeinde gegangen, hat sich rausgezogen aus der Gemeinde, wegen einem Menschen, also wegen dieses einen Mannes, hat gesagt, also wenn der Christ ist, dann kann ich kein Christ sein. Den Satz habe ich, glaube ich, auch schon 100.000 Mal gehört. allerdings eher von Nichtchristen, nicht von Christen. Er ist jahrelang bei dieser Position geblieben. In dieser Zwischenzeit, also es ist jetzt schon 30 Jahre her, in der Zwischenzeit hat dieser Nachbar sich echt verändert. Der ist wirklich nett geworden. Der hat sich entwickelt, wisst ihr, der hat lieben gelernt, der ist freundlicher geworden. Aber der Papa von meiner Freundin, der ist immer noch da, wo er war. Immer noch, nach 30 Jahren. Ist er verbittert? Seine Kinder haben den Weg in die Gemeinde nicht gefunden, sind weggegangen, haben auch von Gott irgendwie Abstand genommen. Gott sei Dank sind dann die meisten wieder zurückgekommen. Aber sich erbittern zu lassen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist unser Herz, ich glaube, wenn unser Herz lernt zu lieben, dann ist das wie eine Schutzhülle um unser Herz. Und dann kann uns das nicht verbittern. Dann werden wir Dinge sehen, die nicht gut sind, da kommen wir gleich drauf. Aber wir selber, wir schützen uns davor, dass wir an Problemen nagen, die vor 30 Jahren mal waren. Dass wir das rausholen, dass uns das zerfrisst und dass uns das davon abhält, Gott zu dienen. Weil wir verbittert sind, weil wir sagen, da hat uns jemand verletzt. Und vielleicht war es auch wirklich so. Und vielleicht hat dich jemand verletzt und hat sich nie entschuldigt, dann ist das nicht gut. Und Gott wird diesen jemanden zur Rechenschaft ziehen. Keine Sorge, Gott ist gerecht, Gott wird das klären. Aber für dich ist es ganz wichtig und für mich, dass wir lernen, uns nicht verbittern zu lassen. Dass wir sagen, es ist okay. Ich stehe vor Gott und ich will nicht ein verbittertes Herz haben. Ich möchte nicht an Menschen denken und merken, wie mir die Galle hochkommt. Kennt ihr das? Also leider habe ich das auch schon gehabt. Oder kämpfe damit auch immer wieder. Aber ich möchte das nicht. Und bei der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir das wieder bewusst geworden, dass ich gesagt habe, Gott, hilf mir. Ich will nicht, dass mein Herz sich so zusammenzieht und verbittert und klein wird, weil es den Nächsten nicht lieben kann. Und wisst ihr, Jesus war derjenige, der am meisten Grund gehabt hätte, verbittert zu sein. Wenn wir uns das mal überlegen, Jesus kam auf die Erde, er kam zu Menschen, die er geschaffen hat, die wie Sandkörner sind im Vergleich zu ihm, wie Staub. Und er kommt zu ihnen und erlebt, wie die sich über ihn erheben, wie die sagen, wie sie ihn überhaupt nicht annehmen, wie sie ihn nicht achten. Er ist Gott und sie spucken ihn an und sie setzen ihm die Dornenkrone auf und sie verachten ihn zutiefst. Und ich stelle mir das manchmal so vor, dass Jesus wusste, wie klein wir sind im Vergleich zu ihm. Wir sind nichts vor ihm. Und trotzdem hat er das gemacht und er hat sich nicht erbittern lassen. Er hat das ertragen und er hat sein Herz nicht verschlossen vor uns, obwohl wir ihm dazu allen Grund hätten gegeben haben als Menschen. Lasst uns das als Vorbild nehmen. Und immer wenn dich jemand verletzt, dann denk an Jesus. Denk daran, wie er verletzt worden ist. Und ich glaube, dann fällt es uns vielleicht leichter zu sagen, ach, ich möchte nicht verbittert sein. Ich möchte das nicht. Und ich möchte das Böse, das mir jemand tut, nicht anrechnen. Das ist das Nächste, was Paulus sagt. Und es passt sehr gut zueinander. Er sagt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sprüche 10, Vers 12, da heißt es, die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Liebe wird nicht ständig historisch. Und zählt alle Vergehen auf von den letzten 30 Jahren. Das ist echt nicht abwegig. Also ich habe das bei einer Familie mitbekommen, so in meinem nächsten Umfeld. Wenn Leute plötzlich Dinge herausholen, die vor 20 Jahren geschehen sind und dann einem das auftischen und sagen, da hast du mich übervorteilt, da hast du mich falsch behandelt. Das ist nicht vergeben, da ist nichts losgelassen worden. Und da können wir uns, glaube ich, echt auch immer prüfen, wie lieben wir, was für ein liebendes Herz habe ich. Dann kann ich mal nachdenken, An welche Sünden erinnere ich mich von anderen? Wie viele sind das noch? Worüber denke ich ständig nach, wenn ich jemanden sehe? Liebe lästert nicht. Das finde ich passt auch zu diesem Punkt. Liebe hat es nicht nötig, die Verfehlungen anderer immer weiter zu erzählen. Das ist ja auch so menschlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, wenn ich Dinge erlebe, dann habe ich so einen richtigen Druck auf der Brust und habe das Gefühl, ich muss das jetzt jemandem erzählen. Also schlechte Dinge von anderen, ne? Das regt mich so auf. Und ich muss jetzt Luft ablassen, damit ich runterkomme, damit ich das verarbeiten kann. Aber das zeigt eigentlich, dass mein Herz noch ganz viel Liebe braucht. Also nicht Liebe braucht, sondern... Ihr versteht, was ich meine. Dass mein Herz das noch lernen muss, wirklich auch zu lieben und zu sagen, nein, ich erzähle das jetzt nicht weiter. Ich verbreite das jetzt nicht. Selbst wenn es wirklich wahr ist und alles also so gelaufen ist, wie ich das erzähle, keine Lüge, ich muss das nicht streuen. Ich muss das nicht weiter sagen. Ich decke das zu. Nun könnte man ja meinen, ja, also wenn Paulus das hier so beschreibt, eigentlich sind Christen ja dann Leute, die alle, also die Friede, Freude, Eierkuchen leben und nichts sagen und nie irgendwie auch den Mund aufmachen. Aber das stimmt nicht. Paulus geht weiter, er sagt, die Liebe freut sich an der Wahrheit und freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Und hier müssen wir diesen Spagat hinbekommen. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir fähig sein müssen, Sünden zu bedecken und einfach zu sagen, ich liebe und deshalb lassen wir es so sein. Auf der anderen Seite, sagt Paulus, die Wahrheit ist wichtig und sie ist eigentlich wichtiger sogar noch. Liebe deckt Wahrheit auf. Liebe ist nicht etwas, was jetzt einfach Dinge laufen lässt. Nicht wahr? Also wenn jemand jetzt was Falsches tut, in der Gemeinde, da gibt es, ich sage jetzt auch gleich nochmal, was die Bibel dazu sagt, wenn in der Gemeinde jemand sündigt, dann ist es nicht so, dass die Gemeinde sagen soll, also wir sehen nichts, wir hören nichts und wir sagen nichts, ne? Sondern Wahrheit ist elementar wichtig. Ohne Wahrheit gibt es keine Liebe. Aber wie sollen wir damit umgehen? Und da gibt uns Jesus eine ganz, ganz einfache einen ganz einfachen Weg zeigt er uns. Und ich glaube auch, dass es uns in Gemeinde sehr viel besser gehen würde, wenn wir uns alle daran halten würden. Also ich meine mich auch. Ich schaffe das oft nicht, obwohl es so einfach ist. Jesus sagt, wenn jemand sündigt und du merkst das, dann ruf eine Gemeindeversammlung ein und sag das allen. Ist das so? Nee. Jesus sagt, wenn du jemanden siehst und merkst, der sündigt, der ist auf Abwägen, dann geh hin und rede mit ihm unter vier Augen, zu zweit. Versuch ihn zu gewinnen. Versuche, mit ihm zu reden. Bevor du das durchgequatscht hast, bevor du deinem Hauskreis gesagt hast, also ich finde, wir sollten für den und den beten, weil der, das ist ja auch häufig sehr geistlich, wie wir das lösen, oder klingt sehr geistlich, das sollen wir nicht tun. Wir sollen zu diesem Menschen gehen und unter vier Augen miteinander reden. Und dann sagt Jesus, wenn das nicht funktioniert, wenn ihr keinen Erfolg habt, dann nehmt noch jemanden dazu. Dann redet unter sechs Augen. Merkt ihr, das ist immer noch ein ganz kleiner Rahmen. Da weiß nicht die ganze Gemeinde Bescheid über das, was da falsch gelaufen ist. Er sagt, versucht das unter sechs Augen zu klären. Vielleicht hört er auf den anderen mehr als auf dich. Vielleicht schafft ihr es, ihn zu gewinnen. Und dann sagt er, wenn er dann immer noch resistent ist und nicht hören will und die Wahrheit mit Füßen tritt und an seiner Sünde festhält, dann bringt es vor die Gemeinde. Und zwar auch nicht hintenrum Getuschel, Lästerei und hier und da kleine Gebetsgruppen, sondern öffentlich. Na? Das ist der Weg, den Jesus sagt. Und er sagt, wenn er dann immer noch nicht hört, dann soll er für dich sein wie ein Ungläubiger. Also Jesus differenziert hier sehr stark zwischen die Liebe deckt alles zu und auf der anderen Seite die Liebe, die hält die Wahrheit hoch. Also wir sind nicht Menschen, die vor allem die Augen verschließen, die Ohren verschließen und den Mund verschließen, sondern wir sind Menschen, die das liebevoll unter vier Augen, unter sechs Augen klären. Und dann, wenn das gar nicht geht, natürlich auch vor der Gemeinde. Und das ist eigentlich so ein einfacher Weg. Aber ich sage ja, mir gelingt ja auch nicht immer, lasst uns das gemeinsam versuchen. Lasst uns die Gerechtigkeit suchen, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, die Wahrheit. Wir wollen kein Kuschelclub sein, sondern wir wollen ehrlich miteinander umgehen. Und lasst uns das in Liebe tun, unter vier Augen, unter sechs Augen. Und ich glaube, das meiste kann man so klären. Das zeigt die Erfahrung. Das meiste kann man so klären. Und der letzte Punkt, den ich habe, den nennt Paulus zuerst. Und vielleicht ist es auch der wichtigste Punkt. Die Liebe ist langmütig und gütig. Liebe ist Tat. Aber ich glaube, diese Liebe, diese Tat, die kann eben nur aus diesem Herzen hervorgehen, das sich nicht erbittern lässt, das sich nicht in den Vordergrund drängt, das nicht prahlt, das sich nicht an der Ungerechtigkeit erfreut, sondern wenn unser Herz in Ordnung ist, ich glaube, dann fällt uns das ganz, ganz leicht. Lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das sagt Johannes im 1. Johannesbrief. Und wenn ihr was über Liebe lesen wollt, lest den 1. Johannesbrief. Super, da steht alles drin. Ich wollte ein paar Verse da rausholen und dachte, eigentlich muss ich den ganzen Brief vorlesen dann. Deswegen überlasse ich euch das als Hausaufgabe. Liebe sieht die Not des anderen. Wer sind wir, wenn wir unsere Brüder leiden sehen und nicht helfen? Liebe hilft in der Tat. Liebe nimmt sich der Not der Menschen an. Liebe ist freigebig. Liebe kümmert sich. Liebe verachtet nicht, beneidet nicht. Und was am Ende bleibt, ist die Liebe. Das ist das, was alles überdauert. Nichts bleibt, die Liebe bleibt. Und ich, auf der einen Seite ist es so einfach, es ist so ein einfaches Prinzip. Deshalb kann Jesus auch sagen, das Gesetz braucht ihr nicht. Ihr braucht nur dieses Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Darin erfüllt sich alles. Und ich glaube, dass das zutiefst unserer menschlichen Natur widerstrebt. Zumindest erlebe ich das, weil Liebe unseren Egoismus entthront, jeden Tag. Jeden Tag lässt es unser Ego vom Thron steigen, wenn wir uns für Liebe entscheiden. Und im Grunde ist das eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich glaube, wir müssen jeden Tag, müssen wir uns daran erinnern. Ich glaube, wir kommen immer in Situationen, wo wir wieder denken, so wie ich mit meiner Kollegin. Ich war da völlig unvorbereitet, wirklich. Ich kam da rein und ich war so geladen. Ich war auf 180, wirklich. Und ich glaube, das wird immer wieder so passieren. Es wird in Gemeinde so passieren, es wird in unserem Job so passieren. Und wir müssen uns jeden Tag entscheiden, lasse ich mich von einem liebenden Herzen leiten. Und auf der anderen Seite, die gute Nachricht ist aber auch, glaube ich, dass Gott uns helfen will und dass der Heilige Geist uns unser Herz verändern will. Und dass wir das nicht alleine machen müssen. Dass das nicht unser Job ist, nur, dass wir, natürlich ist es unsere Entscheidung, aber aus eigener Kraft schaffen wir es sowieso nicht, sondern der Heilige Geist bietet uns da seine Hilfe an. Er sagt, ich gehe mit dir diesen Weg, ich helfe dir. Ich komme mit, ich verändere deinen Sinn, ich verändere deine Gedanken, ich helfe dir, dass du deinen Mund hältst bei den richtigen Situationen. Und ich helfe dir auch zu erkennen, wann du was sagen sollst, wann du die Wahrheit ans Licht bringen sollst. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, dass wir die Lobpreiszeit jetzt machen wollen, nach der Predigt. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr in dieser Zeit einfach auch eure Gedanken auf Gott richtet und dass ihr da, wo ihr vielleicht so wie ich für meine letzte Woche einfach Buße tun müsst, dass ihr das macht vor Gott und dass ihr dass ihr wieder neue Entscheidungen trefft und sagt, ja, hier will ich arbeiten, da möchte ich weiterkommen, da möchte ich, dass mein Herz weicher und liebevoller wird. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr miteinander betet, füreinander betet, euch segnet, dass der Heilige Geist euch leiten kann in dieser Woche und dass er euch genau in diesen Situationen helfen kann. Liebe hat mit unserem Herzen zu tun. Ich glaube, deshalb ist das auch das Symbol der Liebe. Ich finde es mal ein bisschen kitschig, aber Liebe hat mit unserem Innersten, mit dem Herzen zu tun. Und Salomo sagte, mehr als alles andere behüte dein Herz. Passt auf dein Herz auf. Amen. Lasst uns gemeinsam Gott anbeten, lasst uns seine Nähe suchen, lasst uns ganz persönlich mit ihm sprechen. Betet miteinander auch, füreinander. Dafür haben wir jetzt Zeit.